Guten Tag, meine Damen und Herren. Was sind eigentlich geistliche Körper? Und wie stehen die im Zusammenhang mit unserer Auferstehung zum ewigen Leben? Wie steht dieses Konzept im Zusammenhang mit dem Aussehen von Gott, Gott dem Vater und Jesus Christus? Offensichtlich ist es ein sehr wichtiges Thema. Und umso erstaunlicher mag es sein, dass die sogenannte christliche Welt im Großen und Ganzen total falsche Vorstellungen hat über, in Anführungszeichen, geistliche Körper. Aber Paulus spricht von geistlichen Körpern im Zusammenhang mit unserer Auferstehung. Jedenfalls wird es so in vielen deutschen Bibeln wiedergegeben. Und so möchte ich jetzt zunächst einmal beginnen, mit Ihnen das sogenannte Auferstehungskapitel durchzulesen, zumindest Teile davon. Und Sie finden dies natürlich im 1. Korintherbrief in Kapitel 15. Und ich möchte mit Vers 35 anfangen, um den Zusammenhang zu sehen, worum es Paulus hier eigentlich geht. Da heißt es in Vers 35 von 1. Korinther 15, es könnte aber jemand fragen, wie werden die Toten auferstehen? Und mit was für einem Leib oder Körper werden sie kommen? Du Narr! Was du sehst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du sehst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, sei es von Weizen oder etwas anderem. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er will, einem jeglichen Samen seinen eigenen Leib. Nicht alles Fleisch ist das gleiche Fleisch, sondern anderes Fleisch haben die Menschen, ein anderes das Vieh, ein anderes die Vögel, ein anderes die Fische. Achten Sie jetzt auf Vers 40. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper. Aber eine andere Herrlichkeit haben die himmlischen und eine andere die irdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen Glanz hat der Mond, einen anderen Glanz haben die Sterne, denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen durch seinen Glanz. Vers 42. So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich, und wird auferstehen unverweslich. Er spricht hier von der Auferstehung zum ewigen Leben. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Denken wir auch daran. Es wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib oder auch ein geistlicher Körper. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Wie geschrieben steht, der erste Mensch Adam wurde zu einem lebendigen Wesen und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht. Aber nicht der geistliche Leib ist der erste, sondern der natürliche, danach der geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch, der zweite Mensch ist vom Himmel. Wie der irdische ist, so sind auch die irdischen, und wie der himmlische ist, so sind auch die himmlischen. Schauen Sie, er spricht hier von dem in Anführungszeichen himmlischen Menschen Jesus Christus. Und so sagt er auch in Vers 49, und wie wir getragen haben das Bild des irdischen Adam, so werden wir auch tragen das Bild des himmlischen. Sehr wichtig, dass wir dies nicht vergessen. Wir werden tragen das Bild des himmlischen. Und dann fährt er fort, noch weiteres zu sagen, auf das wir noch zu sprechen kommen werden. Wir hatten also bereits hier jetzt schon von einem geistlichen Leib, einem geistlichen Körper gesprochen, den wir haben werden. Und so sollte es eigentlich doch deutlich sein, was damit gemeint ist und was nicht damit gemeint ist. Aber unglaubliche Verwirrung in den Kommentaren herrscht über diese Frage. Was ich jetzt tun möchte, ist zunächst einmal Ihnen aus unserer Literatur Auszüge vorzulesen. Etwas, was wir immer schon gelehrt haben. Und zunächst einmal dies in Erinnerung zu rufen, was wir immer schon gesagt haben im Hinblick auf die Auferstehung, im Hinblick auf den geistlichen Körper, den geistlichen Leib, den wir haben werden. Und wir haben zum Beispiel eine englische Q&A, eine englische Frage- und Antwort-Rubrik. Und da haben wir einen Artikel veröffentlicht mit der Überschrift, jetzt im Deutschen, ich habe das alles jetzt ins Deutsche übersetzt, Lehren Sie eine Auferstehung des physischen Körpers. Und da wird Folgendes gesagt. Paulus sagt uns in der obigen Passage, die wir gerade gelesen haben, dass der physische Körper, der stirbt, nicht derselbe Körper ist, der sein wird. Vielmehr gibt Gott uns einen geistlichen Körper, wie es ihm gefällt. Er lässt unseren physischen Körper nicht wieder auferstehen und verwandelt ihn dann in Geist. Tatsächlich sagt Paulus, dass wir bei der Auferstehung zum ewigen Leben, und das kann man jetzt aus der Authorized Version zitieren, und zwar aus 2. Korinther 5 und Vers 8, wo es am besten dargelegt wird, dass wir bei der Auferstehung zum ewigen Leben vom Körper, dem physischen Körper, abwesend sind. Da gibt es keine Gemeinsamkeit. Wir lesen weiter und sagen weiter. 2. Korinther 5 erklärt, dass Gott den Christen eine neue Art von Körper geben wird. Schauen wir uns das kurz an. 2. Korinther Kapitel 5, die Verse 1 bis 4. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, diesem physischen Leib, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden sollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Da wird also ganz klar und deutlich ein Unterschied getroffen zwischen einem physischen Körper und einem geistlichen Körper. Und so schreiben wir weiter hier, nur die Leiber oder die Körper derer in Christus, die leben, wenn Christus zurückkehrt, werden in Geist verwandelt werden, während die Toten in Christus unverweslich auferstehen werden, diejenigen, die bereits gestorben sind, aber sie müssen in Christus gestorben sein, sie müssen in Christus leben, sie müssen wahre Christen sein. Schauen wir uns auch dies an, 1. Korinther 15, die Verse 51 und 52. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, und in der Tat ist es für die meisten heute ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, schauen Sie, der Tod ist ein Schlaf, wir werden nicht alle einschlafen, entschlafen, sterben. Wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden, ebenfalls in Unverweslichkeit, könnte man sagen, in Unsterblichkeit. Wenn wir in Christus sterben, sagen wir, verwesen unsere Körper. Die Körper derer, die vor tausenden von Jahren in Christus gestorben sind, sind vollständig verwest. Sie wurden zu Staub und Asche, wie Gott es vorausgesagt hatte. Das wird ja schon in 1. Mose, Kapitel 3, Vers 19 gesagt. Ihr seid vom Acker genommen und ihr werdet wieder zur Erde werden. Erde zu Erde, Staub zu Staub, wie es schon heißt. Wir sagen dann, die einzige Ausnahme war die Auferstehung zum ewigen Leben von Jesus Christus, der nur 3 Tage und 3 Nächte tot im Grabe war und dessen physischer Körper nicht verweste, bevor er zur Unsterblichkeit verwandelt wurde, in Unsterblichkeit auferweckt wurde. Schauen wir uns Apostelgeschichte 2 an, die das auch wiederum bestätigt. Apostelgeschichte 2, die Verse 25 bis 27. Denn David spricht von ihm, von Jesus Christus. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn er steht mir zur Rechten, dass ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge frohlockt. Auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung. Denn du, sagt jetzt Christus zu Gott dem Vater, denn du wirst meine Seele nicht dem Reich des Todes überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Das bezieht sich eindeutig auf Christus, denn Petrus fährt fort zu sagen, aber Paulus oder vielmehr David ist natürlich gestorben und sein Körper ist verwest, wie auch natürlich das für Paulus der Fall ist, für alle anderen der Fall ist, die gestorben sind. Wir sagen dann, als Gott der Vater Jesus Christus auferweckte, verwandelte er seinen physischen Körper, der noch im Grabe lag, in dieser Grabhöhle, in einen geistlichen Körper. Deshalb konnte Christus später durch verschlossene Türen gehen und sich sichtbar und unsichtbar machen, wie es ihm gefiel. Ein geistlicher Körper, ein Geistwesen. Wir sollten auch beachten, dass Christus, als er wieder ein Geistwesen wurde, das für das menschliche Auge unsichtbar ist, sich als menschliches Wesen manifestieren konnte. Und das ist etwas, was die meisten scheinbar gar nicht begreifen. Sogar so sehr, dass es aussah, als hätte er Fleisch und Knochen. Sie können das nachher in Lukas Kapitel 24, die Verse 39 bis 40 nachlesen. Das ist sehr wichtig, dass wir begreifen, was hier geschieht. Schauen wir uns das trotzdem auch noch mal kurz an. Denn da beginnt der große Irrtum der meisten Bibelkommentare und der meisten sogenannten christlichen Bekenntnisse. Lukas 24, die Verse 39 und 40, das ist das, was Christus jetzt zu den Jüngern sagte, die Angst haben. Er sagt, seht meine Hände und meine Füße, ich bin es selber, fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und wie er das gesagt hatte, da zeigt er ihnen seine Hände und Füße. Wir hatten zuvor gelesen, Vers 37, sie erschraken, aber als Christus plötzlich dabei ihnen war, vor ihnen stand und fürchteten sich und meinten, sie sehen einen Geist. Nun, was ist mit diesem Geist gemeint? Warum ist dieser Angstzustand entstanden? Wir sagen, natürlich hatte er als Geistwesen nicht wirklich Fleisch und Knochen, aber war in der Lage, sich auf diese Weise zu manifestieren. Jesus sprach von einem Geist, der nicht wie er Fleisch und Knochen hatte. Er sprach jedoch davon, dass dämonische Geister, Dämonen, sich nicht in Fleisch und Blut oder in Fleisch und Knochen manifestieren können. Das ist der Unterschied. Christus konnte es, Dämonen können es nicht. Wir gehen sehr eingehend auf diese Frage ein in unserer Broschüre Engel, Dämonen und die geistige Welt. Wenn Sie das noch nicht gelesen haben sollten, die Seiten 42 und 43 zum Beispiel, dann sollten Sie das ohne weiteres tun. Denn das ist sehr wichtig, dass Sie begreifen, worum es hier eigentlich geht. Christus hatte keineswegs einen Körper, als er auferstanden war, der aus Fleisch und Knochen bestand. Das werden wir noch deutlich machen. Wir sagen hier, wir haben das Beispiel von Christus und zwei Engeln, die zur Zeit Abrahams als Menschen erschienen und sogar eine Mahlzeit zu sich nahmen. Die haben sich da bereits als Menschen manifestiert, waren aber keine Menschen, waren keine physischen Lebewesen, hatten keinen Knochen, keine Haut, aber sie haben sich als solche manifestiert. Dieses Beispiel zeigt, dass sich Gott, das war ja Christus im Bericht des Alten Testamentes, in diesem Bericht, dass er und seine treuen Engel im physischen Bereich sich als Menschen manifestieren konnten. Das hierzu. Da möchte ich einen weiteren Aufsatz, einen weiteren Artikel, zunächst einmal eine Aussage von Herbert W. Armstrong zitieren, was er in seinem Buch Das unglaubliche Potenzial des Menschen gesagt hat. Und da schrieb er auf Seite 201, hat man den Heiligen Geist empfangen, so wird bei der Auferstehung das auferweckte Wesen aus Geist bestehen, nicht mehr aus Materie. Und dann sagt er auf Seite 200 oder Seite 103, wer im Besitz des Heiligen Geistes Gottes gestorben ist, wird auferweckt in der ersten Auferstehung, unsterblich, in einem verklärten Geistleib, das Antlitz strahlend wie die Sonne. Und dann waren wir vor in unserem Artikel zu sagen, durch den Geist im Menschen, zusammen mit dem Heiligen Geist, wird Gott Christen mit unsterblichen geistlichen Körpern auferwecken. Die Bibel offenbart, dass die physischen Körper der Christen bei der ersten Auferstehung aufhören werden zu existieren. Ihnen werden neue Körper gegeben, aus Geist bestehend, nicht länger anfällig für Schmerz und Leid und nicht länger Tod und Zerstörung ausgesetzt. Wir sehen schon hier als Andeutung, was mit einem geistlichen Körper gemeint ist. Wir sagen auch Folgendes in unserer Frage und Antwort mit der Überschrift, was werden wir in der ersten Auferstehung sein? Auch das wiederum aus dem Englischen übersetzt. Die Bibel lehrt, dass diejenigen, die sterben und sich als Erstlinge qualifiziert haben, bei der ersten Auferstehung auferstehen werden. Es gibt viele falsche Vorstellungen über die Art der ersten Auferstehung. Die Bibel lehrt, dass die erste Auferstehung eine Auferstehung zum ewigen, unsterblichen Leben ist, zu einer Existenz in der geistigen Welt, wenn bekehrte Männer und Frauen wiedergeborene Mitglieder im Reich und in der Familie Gottes sein werden. Uns wird gesagt, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch das ist wiederum sehr wichtig zu begreifen. Schauen wir uns dies noch einmal an. In 1. Korinther, Kapitel 15, und Vers 50. Und diese Stelle beweist, dass Jesus Christus keine physische Haut, keinen physischen Knochen gehabt haben kann in der Auferstehung. 1. Korinther 15 und Vers 50. Und warum betone ich das so sehr? Wie wir gleich sehen werden, weil genau das die Lehre ist, des sogenannten bekennenden Christentums, dass Christus physische Haut, physische Knochen gehabt haben soll, immer noch hat, seit seiner Auferstehung. 1. Korinther 15, Vers 50. Und das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Wie viel deutlicher kann es zum Ausdruck gebracht werden? Auch das Verwesliche kann nicht erben die Unverweslichkeit. Und dann spricht er davon, dass eine Verwandlung stattfinden muss, auf die wir noch eingegangen sind. Uns wird also gesagt, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können und dass wir bei der ersten Auferstehung unvergängliche geistliche Körper haben werden, wenn wir in Herrlichkeit auferweckt werden. Das hatten wir bereits gelesen in den Versen 42 bis 44. Jesus Christus war der Allererste, der bei der ersten Auferstehung auferweckt wurde. Deswegen heißt es auch erste Auferstehung und er war der Erste der Ersten. Apostelgeschichte 26 und Vers 23. Weil wenn er der Erste war, dann müssen andere folgen. Apostelgeschichte 26 und Vers 23. Uns wurde gesagt, sagt hier Paulus, dass Christus leiden müsse und als Erster auferstehen von den Toten und verkündigen das Licht seinem Volk und den Heiden. Und so wird er auch der Erstgeborene unter vielen Brüdern genannt. Eine Stelle, auf die wir gleich noch eingehen werden. Und seine Nachfolger werden zur Zeit seiner Rückkehr auf die gleiche Weise auferstehen, wie er auferstand. Auch das wird noch deutlicher werden. Jesus Christus wurde als ein verherrlichtes Geistwesen auferweckt, das keinen physischen Körper hatte und hat zur Zeit und im selben Moment seiner Auferstehung wurde sein physischer Körper, der nicht verwest war, in einen geistlichen Körper verwandelt. Christus wurde in Herrlichkeit auferweckt. Wie wir lesen, als Christus auferstand, wurde er mit einem Körper auferweckt, der aus Geist bestand, nicht aus Materie. Das wird auch angezweifelt von den meisten Kommentatoren, die sagen, ein Geistwesen kann keine Form haben, keine Gestalt, von daher auch keinen geistlichen Körper. Das ist nicht nur ein großer Irrtum, das ist eine Blasphemie. Und sie verkennt absolut, wer und was Gott ist und wer wir und was wir sein werden. Wir fahren fort. Er wurde nicht mit einem physischen Körper auferweckt. Das wäre ganz unmöglich gewesen. Denken Sie einmal darüber nach. Das wäre ganz unmöglich gewesen, da er mit einem physischen Körper nicht durch verschlossene Türen hätte gehen können. Noch hätte er sich unsichtbar machen können. Er manifestierte sich nur gelegentlich als ein physisches Wesen, aber er war kein physisches Wesen. Wir können in zahlreichen Passagen der Bibel eine Beschreibung des auferstandenen Christus in seinem verherrlichten Zustand finden. Und keine davon impliziert, dass er einen physischen Körper hat. Lesen wir zum Beispiel Offenbarung Kapitel 1, die Verse 14 bis 16. Offenbarung Kapitel 1 und Vers 14. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und seine Füße gleich Golderz, wie im Ofen durch Feuer gehärtet, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint, in ihrer Macht. In Offenbarung 2, Vers 18 wird ebenfalls gesagt, und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und seine Füße sind wie Golderz. Wenn Gott oder wenn Christus lediglich eine Wolke von nichts sein sollten, wie sieht das dann mit seinen Augen aus, mit seinem Haupt, mit seinen Füßen und so weiter und so fort? Ich gehe gleich noch auf diese Idee der Wolke ein. Wir sagen hier eine ähnliche Beschreibung von Christus, wie er vor, auch wiederum wichtig, vor seiner vorübergehenden Existenz als Mensch hatte, findet sich in Hesekiel Kapitel 1. Das ist also jetzt vor seiner Menschwerdung, wie er als Geistwesen erschien und wie er jetzt auch wiederum als Geistwesen ist, das er vorher war. Hesekiel Kapitel 1 und Vers 26. Und über der Feste, die über ihrem Haupte war, es geht hier um Cherubim, die hier einen Thron tragen, da sah es aus wie ein Saphir, einem Thron gleich, und auf dem Thron saß einer, der aussah wie ein Mensch. Aber es war kein Mensch. Und ich sah, es war wie blinkendes Kupfer aufwärts von dem, was aussah wie, seine Hüften, und abwärts von dem, was seine Hüften aussah, erblickte ich etwas wie Feuer und Glanz ringsumher. Und wie der Regenbogen steht in den Wolken, wenn es geregnet hat, so glänzte es ringsumher, so war die Herrlichkeit des Herrn anzusehen. Er zeigte sich hier in einer Vision dem Hesekiel in seiner verherrlichten Gestalt. Und so fahren wir fort zu sagen, dies beschreibt auch seinen verherrlichten Zustand heute, da der Vater Christus in seiner Auferstehung mit der Herrlichkeit verherrlicht hat, die er bei dem Vater hatte, bevor die Welt war. Auch das ist jetzt sehr wichtig. Schauen wir uns dies in Johannes 17 an, was Christus hier dem Vater gegenüber aussagte, bevor er verhaftet wurde. Johannes Kapitel 17 und Vers 5. Da sagt er: Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Von dieser Herrlichkeit haben wir bereits in Hesekiel jetzt gelesen. Nun, bevor er Mensch wurde, hatte er natürlich keine Haut, keine Knochen in physischer Hinsicht. Es wird sogar in Hebräer Kapitel 10 und Vers 5 gesagt, auch das ist eine Stelle, die Sie sich nachher durchlesen können, dass Christus zu dem Vater sagt, du hast mir einen Leib bereitet, einen physischen Leib. Den hat er natürlich zuvor nicht. Also die Idee, dass er dann nach seiner Auferstehung Fleisch und Knochen gehabt haben soll, wird hier klar und deutlich widerlegt. Denn er hatte die Auferstehung oder bei der Auferstehung ja dieselbe Herrlichkeit, die er hatte, bevor er ein Mensch wurde. Und da hatte er noch keine Haut und keine Knochen. Es war lediglich eine Manifestation, die nun auch im Alten Testament stattgefunden hat. Nichts weiter. Und ein Dämon, ein Geistwesen, ein böses Geistwesen, der kann sich nicht manifestieren. Ein Engelwesen schon. Und dann sagen wir noch, und es ist dieselbe Herrlichkeit, die uns bei der ersten Auferstehung verliehen wird. Gleiche Herrlichkeit, die Christus erhielt, als er auferweckt wurde. Römer Kapitel 8 und Vers 18. Römer Kapitel 8 und Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Das ist diese Herrlichkeit, von der wir auch noch weiter lesen werden. Dass es die gleiche ist, die Christus hatte, bevor er Mensch wurde, und hat, nachdem er auferweckt wurde von den Toten. Und dann gibt es eine weitere englische Q&A-Aussage, die möchte ich auch hier kurz in deutscher Fassung vorlesen. Die hatte die Überschrift: Können Sie erklären, was mit dem Wort Verherrlichung gemeint ist? Auf welche Weise werden wir verherrlicht? Und auf welche Weise wurde Jesus verherrlicht? Und wir sagen, wir lesen in Römer 8, die Verse 29 bis 30, dass Gott diejenigen verherrlichen wird, die er in dieser Zeit berufen hat. Römer 8, die Verse 29 und 30. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes. Was hatten wir gelesen? Wir werden das Bild des Himmlischen tragen. Wir sollen gleich sein dem Bild seines Sohnes, damit dieser sei der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Und die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht, besser gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Das ist bereits schon eine feststehende Tatsache in den Augen Gottes. Aber es ist die Herrlichkeit, die Christus hatte. Die werden auch wir haben. Wir sagen, in Vers 29 wird erklärt, dass er diejenigen, die er im Voraus gekannt hat, vorherbestimmt hat, dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Wenn wir in Herrlichkeit verwandelt oder in Herrlichkeit auferweckt werden, werden wir das Bild des verherrlichten Jesus Christus tragen. Das hatten wir bereits in Römer 8, Vers 29 gelesen, aber schauen wir uns ein weiteres Beispiel, eine weitere Stelle in 1. Johannes Kapitel 3 an. 1. Johannes Kapitel 3. Nun, was hat dies alles mit geistlichen Körpern zu tun? Warten Sie noch ein wenig, Sie werden es gleich von mir dann zu hören bekommen, wie das missverstanden wird, falsch interpretiert wird. 1. Johannes 3, Vers 2. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Wenn wir Gottes Geist in uns haben, sind wir gezeugte Kinder Gottes. Wir sind schon Gottes Kinder, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir sind nach wie vor Fleisch und Blut. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird und auch wenn er offenbar wird, wenn er kommen wird, Jesus Christus, dann werden wir ihm gleich sein. Dann werden wir das Bild des Himmlischen tragen. Dann werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Christus wird in Herrlichkeit wiederkommen, sagen wir hier. In der Herrlichkeit des Vaters und in seiner eigenen Herrlichkeit. Wenn wir sein werden wie er, dann werden auch wir offensichtlich verherrlicht sein werden. Und wir werden in Herrlichkeit erscheinen, wie es uns Kolosser Kapitel 3 sagt und Vers 4. Kolosser Kapitel 3 und in Vers 4. Wenn aber Christus euer Leben offenbar wird, dann werdet auch ihr offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Nun, wir können ihn sehen, wie er ist, hatten wir gesagt, und wir können den verherrlichen Christus nicht so sehen, es sei denn eine Vision, wie er ist, wenn wir nicht selbst auch verherrlichte Geistwesen sind. Engel zum Beispiel auch können ja Gott, den Vater im Himmel, sehen. Wir können ihn nicht sehen, weil er ein Geistwesen ist, es sei denn, er würde sich in gewisser Weise uns gegenüber manifestieren. Aber dann wäre er nicht so zu sehen, wie er ist. Wenn wir an Christus gestorben sind, sagen wir weiter, werden wir in Herrlichkeit auferstehen. Wenn wir zum Zeitpunkt der Wiederkunft Christi noch am Leben sind, dann werden wir in Herrlichkeit verwandelt. Und das in einem Augenblick, plötzlich zur Zeit der letzten Posaune, das hatten wir in 1. Korinther 15 gelesen. Und dann sagt David etwas Interessantes in Psalm 17 und Vers 15. Nun, wenn Sie sich das jetzt einmal in der revidierten Lutherbibel 2017 anschauen, dann wird das nicht so deutlich. Aber schauen wir uns trotzdem erst einmal an. Dann sage ich Ihnen, wie die Stelle richtig übersetzt sein sollte. In Psalm 17 und Vers 15. Ich will aber schauen, dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache, an deinem Bilde. Nun, die englische Authorized Version übersetzt, ich will satt werden, wenn ich erwache, in deinem Bilde. Oder man könnte auch sagen, mit deinem Bilde. Und ich habe so ein paar deutsche Übersetzungen gefunden, die das auch so bringen, wie zum Beispiel der modernisierte Text, der schreibt, ich will satt werden, wenn ich erwache, nach deinem Bilde. Noch deutlicher, das konkordante Alte Testament. Ich aber werde in Gerechtigkeit dein Angesicht gewahren und werde gesättigt, wenn ich erwache, als dein Abbild. Und dann noch die Pfeiderer Übersetzung. Ich meinerseits in Gerechtigkeit werde ich schauen, dein Antlitz will satt werden beim Erwachen als dein Bild. Und so sollte es auch übersetzt sein. David verstand. Er würde das Bild des Himmlischen tragen, Jesus Christus. Er würde verherrlicht sein in der Auferstehung. Schauen wir uns Philipper an, Kapitel 3 und Vers 12. Philipper, Kapitel 3 und Vers 12. Philipper, Kapitel 3 und Vers 21. Philipper, Kapitel 3 und Vers 21. Wir erwarten den Heiland Jesus Christus, der unseren geringen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe, nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Auch hier wiederum. Philippa sagt uns, dass Christus unseren geringen Leib, den Leib der Niedrigkeit, wie es auch übersetzt werden kann, er wird ihn verwandeln, damit er seinem verherrlichten Leibe gleich werde. Gleich. Identisch in diesem Sinne. Wir lesen, dass Christus Gott gleich war, identisch war, was seine Herrlichkeit angeht, aber dann zu einem Menschen wurde. Wenn wir verherrlicht werden, wie Christus verherrlicht ist, dann werden wir unsterbliche Geistwesen sein, so wie Jesus Christus es ist. Wir werden Mitglieder der Gottfamilie sein, wie Jesus Christus der Sohn Gottes ist, ein verherrlichtes Mitglied der Gottfamilie. Wir werden Gottwesen sein. Es ist die Bestimmung des Menschen, zu einem Gottwesen zu werden. Gott ist eine Familie, der sich durch den Menschen vergrößern will. Wir werden Gottwesen sein, so wie Jesus Christus ein Gottwesen ist. Denken Sie daran, dass Jesus Christus der Erstgeborene unter vielen Brüdern ist. Wir sollen wie Christus werden. Wir sollen mit Christus auf dieser Erde herrschen. Und so lesen wir in Römer Kapitel 8 und Vers 17. Römer Kapitel 8 und Vers 17. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben. Nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Immer und immer wieder wird das klar und deutlich gesagt. Nun, wir haben auch in unseren englischen Frage und Antworten darauf hingewiesen, was für eine Verwirrung herrscht. Ein Artikel hatte die Überschrift, was werden wir in der ersten Auferstehung sein? Und in dieser Ausgabe weisen wir auf die schreckliche Verwirrung hin von sogenannten christlichen Autoren in Bezug auf die Auferstehung Jesu Christi. Und wir hatten ja gesagt, wir werden so sein, wie er ist. Wenn man schon eine falsche Auferstehung eine falsche Auffassung von der Auferstehung Jesu Christi hat, dann natürlich hat man auch eine falsche Auffassung von unserer Auferstehung, wenn wir zum ewigen Leben auferweckt werden. Und so sagen wir hier, die Verwirrung hinsichtlich der Natur der ersten Auferstehung wird durch Aussagen in verschiedenen Kommentaren deutlich. Wie zum Beispiel dem Compact Bible Commentary der Nelsons Compact Series, die folgendes zu einer Stelle in 1. Thessaloniker 4 und Vers 16 sagt, das ist ja auch eine Stelle, die sich auf die Auferstehung bezieht. Eindeutig wird die Auferstehung, Sie sprechen hier von der ersten, ob Sie jetzt begreifen, dass es auch eine andere gibt, weiß ich nicht, aber es geht hier um die erste. Eindeutig wird die erste Auferstehung eine physische Auferstehung sein. Eine physische, in der die körperliche Existenz wiederhergestellt wird. Die auferstandenen Körper der Christen werden wie die von Christus sein. Unvergänglich und unsterblich, und doch werden sie Körper aus Fleisch und Knochen sein. So. Sie werden also dann nach wie vor physische Körper haben, die irgendwie vergeistlicht worden sind, aber nach wie vor Fleisch und Knochen haben. Und so soll Christus auch heute noch aussehen, nach dieser Idee, dieser Auffassung. Und wie ich sagte, ein Großteil dieser Verwirrung hat mit einem völligen Missverständnis darüber zu tun, was die Bibel mit einem geistlichen Körper meint. Wir hatten das ja im 1. Korinther 15 gelesen, ein geistlicher Körper, ein geistlicher Leib. Was ist damit eigentlich gemeint? Nun hören wir uns die Verwirrung der Kommentare an, zunächst einmal. Und was ich Ihnen jetzt vortrage, ist die mehr oder weniger offizielle Doktrin der katholischen und der evangelischen Kirche und der meisten sogenannten christlichen Kirchen. Und wir werden sehen, wie total verwirrt, wie total unglaublich verwirrt diese Kommentare sind und diese Aussagen, die sie da treffen. Zum Beispiel, Barnes Notes on the Bible sagt Folgendes. Es wird ein geistlicher Körper auferweckt, kein Geist, denn dann wäre es kein Körper. Also die Idee, dass ein Geistwesen einen Körper haben könnte, einen geistigen Körper, wird total abgelehnt. Das kann nicht sein. So, was ist jetzt dann damit gemeint? So heißt es hier, es wird immer noch ein Körper sein. Aber es wird insoweit die Natur des Geistes haben, dass er ohne die Lebensfunktionen sein wird, die den Körper kontrollieren. Alles, was wir über einen veredelten Körper gesagt haben oder was da gesagt wurde, einen Körper, der Geist sein soll, ein Körper, der rein sein soll und so weiter, wird nicht durch diese Passage in 1. Korinther 15 gestützt. Es wird ein Körper, Sie sprechen von einem geistlichen Körper, der aber ein physischer Körper sein soll. Er wird ein Körper ohne die lebenswichtigen Funktionen des tierischen Wesens sein, ein Körper in der Weise aufrechterhalten, wie wir uns den Geist vorstellen. In anderen Worten, man stellt sich jetzt einen Geist vor, ein Geistwesen, das hat jetzt keinen Körper, sagen die, aber so stellt man sich das jetzt vor, aber die sind nicht mehr von physischen Bedingungen abhängig und so sollen wir jetzt also einen Körper haben, der nach wie vor Knochen und Haut hat, aber nicht mehr von physischen Beschränkungen abhängig sein soll. Matthew Poole's Commentary verwirrt die Sache noch mehr, indem die Folgendes sagen. Ein geistlicher Körper, geistlich, nicht in seiner Substanz, denn in diesem Sinne ist ein geistlicher Körper ein Widerspruch. Warum? Weil sie eben davon ausgehen, dass ein Geistwesen keinen Körper haben kann. Aber es geht um die Qualitäten, die Bedingungen. Es geht um Körper, die in Bezug auf viele neue Eigenschaften, die sie haben werden, mehr sein werden wie Engel und andere Geister als menschliche Körper. In anderen Worten, wir werden so wie Engel sein, also mehr als menschliche Körper, aber immer noch nicht so wie die Engel im Sinne, dass sie Geistwesen sind, sondern dass wir nach wie vor einen physischen Körper haben, der nicht mehr den Bedingungen des physischen unterworfen ist. Er wird schön sein, unbestechlich, frei von Gebrechen, weder Hunger noch Durst, noch Verletzungen durch Kälte und Hitze ausgesetzt. Er wird geistlich genannt, weil sie der vollkommenen gemachten Seele, vollkommen gehorchen. Also jetzt wird die Seele auch noch irgendwo vollkommen gemacht und der geistliche Körper gehorcht der vollkommen gemachten Seele und wird dann von dieser vollkommen gemachten Seele, wie es hier heißt, zu geistlichen Handlungen bewogen. Sie meinen, damit hört der Unfug auf? Keineswegs. Hier eine Aussage von Gill's Exposition of the Entire Bible. Es wird ein geistlicher Körper auferweckt, nicht in Bezug auf die Substanz, sondern in Bezug auf seine Qualität. Er wird nicht zu einem Geist verwandelt. Der auferstandene Leib unseres Herrn, dem unser Körper gleichgestaltet werden wird, war kein Geist, sondern bestand nach wie vor aus Fleisch und Knochen. Aber der Körper wird dann dem Geist und der Seele des Menschen unterworfen sein. Er wird zu geistlichem Dienst eingesetzt werden. Er wird wie die Engel sein, diese hervorragenden Geister. Er wird wie die Geister leben, ohne natürliche Hilfsmittel und Mittel wie Speise, Trank, Kleidung, Schlaf. Und wie sie wird unser Körper niemals sterben. Das ist alles, was damit gemeint ist, nach diesen Aussagen. Es gibt einen geistlichen Körper, wie der Körper Christi jetzt ist und wie die Körper der auferstandenen Heiligen sein werden. Also nach wie vor, ein geistlicher Körper ist ein physischer Körper mit Knochen, mit Haut, aber der den physischen Beschränkungen nicht mehr unterworfen sein soll. Nicht mehr von den physischen Trieben der Tierwelt motiviert sein soll. Der Pulpit Commentary schreibt, ein geistlicher Körper, der scheinbare Widerspruch in den Ausdrücken ist unvermeidlich. Gemeint ist ein Körper, der nicht unter der Herrschaft körperlicher Wünsche oder intellektueller und leidenschaftlicher Impulse steht, sondern vollständig vom Geist beherrscht wird. Und daher weder den Wunsch noch die Fähigkeit hat, die Begierden des Fleisches zu befriedigen. Ist das das, was die Bibel uns lehrt? Und wir haben bereits schon gesehen, das ist unmöglich der Fall. Das kann ja gar nicht sein. Christus hatte keine Knochen, hatte keine Haut, als er noch ein Gottwesen war, bevor er zu einem Menschen wurde. Und er hatte die Herrlichkeit erlangt, die er hatte, bevor er zu einem Menschen wurde. Das ist alles total Verwirrung. Aber die Verwirrung wird noch dadurch weiter geschürt, dass man natürlich auch das Wort geistlich in verschiedener Hinsicht betrachten kann. Natürlich kann das Wort geistlich sich auf Konzepte beziehen, die nicht etwas implizieren, was bereits Geist ist. Das ist klar. Wir sprechen von geistlichem Wachstum. Wir sprechen von einem geistlichen Israeliten, einem geistlichen Juden. Wir sagen, dass das Gesetz geistlich ist. Wir reden von geistlichem Verständnis, von geistlichem Organismus, von einer geistlichen Verlobung zwischen Christus und uns. Wir reden von einem geistlichen Schleier, der über die Menschheit nach wie vor gebreitet ist, dass sie die Wahrheit nicht verstehen können, wie diese Kommentare, die ich da gerade vorgelesen habe. Wir reden von geistlichem Segen, geistlichen Gaben, geistlicher Dunkelheit. Wir sind geistlich gesinnt. Wir reden von Abrahams geistlichem Samen, von geistlichen Brüdern oder Geschwistern, einer geistlichen Gemeinschaft, von geistlicher Heilung und so weiter und so fort. Das ist klar. Aber damit ist nicht alles gesagt, was mit dem Wort geistlich zu verstehen ist. Aber da kommt die Verwirrung auch mit her, unter anderem. Von daher ist es sehr wichtig zu begreifen, was Paulus meint, wenn er von einem geistlichen Körper, einem geistlichen Leib spricht, den wir haben werden. Ich hatte Ihnen bereits schon einiges vorgetragen, was wir auch in der Vergangenheit dazu immer und immer wieder gelehrt haben. Denn geistlich, das Wort geistlich, kann auch etwas bedeuten, was aus Geist besteht, was Geist ist. Wir hatten gelesen, 1. Korinther 15, Vers 44, dass wir geistliche Körper oder einen geistlichen Leib haben werden. Es bezieht sich nicht auf einen physischen Körper, der nach wie vor physisch ist, aber dann irgendwie nicht mehr abhängig ist von den physischen Beschränkungen. Strong, eine Enzyklopädie, die definiert das griechische Wort Pneumatikos, Pneumatikos, was also übersetzt wird als geistlich, als von dem Wort Pneuma abgeleitet. Das ist in Nummern 4152 und 4151 beschrieben. Und die Enzyklopädie sagt dann, dass es sich auf einen Geist, einen Engel, einen Dämon oder den wahren Gott beziehen kann. Es kommt also jetzt darauf an, was der Bezugspunkt ist. Nun, wie ich sagte, die Lutherbibel, wir hatten es ja gelesen hier, eigentlich die meisten moderneren Lutherbibeln, die übersetzen hier geistlicher Leib. In 1. Korinther 15, dass wir einen geistlichen Leib haben werden. Aber es ist interessant, dass zum Beispiel die Zürcher Bibel 1970 schreibt, wir werden einen geistigen, nicht geistlichen, sondern geistigen Leib haben. So schreibt es auch die Patloch-Bibel. So schreibt es auch die Schlachter-Bibel 1951. So schreibt es auch die Elberfelder Bibel 1905. Sie reden von einem geistigen, nicht geistlichen, sondern geistigen Leib. Und es ist interessant, denn aus dem Internet heraus wurde Folgendes gesagt: Das Wort geistig ist das Adjektiv zum Substantiv Geist. Mit anderen Worten, ein geistiger Führer ist also ein Geist, oder man könnte sagen Geistwesen. Und dann sagen sie geistig, vom Wesen her Geist, geistlich, sich auf den Geist beziehend. Also hier wird deutlich, dass das Wort geistig eigentlich eine bessere Übersetzung wäre in 1. Korinther 15 als das Wort geistlich, denn das Wort geistig bezieht sich ganz klar und deutlich auf einen geistigen Leib, einen geistigen Körper, einem Körper, der aus Geist besteht. Aber auch das Wort geistlich, wie ich ja eben schon gesagt habe im Hinblick auf das Griechische, auch das Wort geistlich kann wie folgt verstanden werden. Und das habe ich aus dem grammatisch-kritischen Wörterbuch der hochdeutschen Mundart. Und die schreiben hier, geistlich, abgeleitet von dem Hauptwort Geist. Erstens, aus Geist bestehend, also das ist die Definition von geistlich. Aus Geist bestehend, ein bloß einfaches, vernünftig, denkendes Wesen habend, unkörperlich, wofür aber geistig üblicher ist. Also normalerweise, wenn man von einem Geistwesen spricht, benutzt man das Wort geistig, aber auch das Wort geistlich, nach dieser Definition hier, kann sich auf ein Geistwesen beziehen. Es ist die geistliche Beschaffenheit Gottes, das geistliche Wesen der Engel. Aber die Engel sind auch Geistwesen, nicht wahr? Aber natürlich das Problem ist, dass die meisten Kommentare und das orthodoxe Christentum davon ausgehen, dass ein Geistwesen keinen Körper haben kann. Dass ein Geistwesen keine Form haben kann, keine Gestalt haben kann. Und das ist der große Irrtum. Und aufgrund dieses großen Irrtums wird das gesamte Konzept der Auferstehung Christi und natürlich auch der Auferstehung wahrer Christen total missverstanden. Und natürlich auch, wer und was Gott ist und wie Gott aussieht. Schauen wir uns noch einmal 1. Korinther Kapitel 15 an. Ich möchte hier noch eine weitere Aussage dazu treffen. In 1. Korinther 15 und in Vers 40. Da hatten wir ja gelesen, und es gibt himmlische Körper und irdische Körper. Es gibt also himmlische Körper. Nun, die NIV übersetzt, es gibt Himmelskörper. Aber die Living Bible schreibt, die Engel im Himmel haben ganz andere Körper als wir. Das ist interessant. Die haben auch Körper nach der Living Bible. Aber ganz andere. Warum? Weil sie eben Geistwesen sind. Sie haben geistige Körper. Also einige wenige verstehen das scheinbar schon. Die meisten sogenannten Christen verstehen es leider nicht. Schauen Sie, Christus wird als ein Geistwesen beschrieben. Ein lebensspendender Geist. Ein Geist, der lebendig macht. 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 45. Und ein Geistwesen mit einem geistlichen Körper hat keinen Körper, der aus Knochen und Haut besteht. Das ist etwas Physisches. 1. Korinther 15 und lesen wir Vers 45. Nun, wenn Sie sich ein wenig mit der Materie befassen würden, würden Sie feststellen, dass viele von einer körperlichen Auferstehung sprechen. Einer körperlichen Auferstehung Jesu Christi. Damit andeutend, dass sie nach wie vor glauben, dass Christus mit einem physischen Körper auferstanden ist. Der dann aber von den Beschränkungen der physischen Begierden und so weiter und so fort befreit ist. 1. Korinther 15, Vers 45. Wie geschrieben steht, der erste Mensch Adam wurde zu einem lebendigem Wesen, es sollte eigentlich heißen, zu einer lebendigen Seele. Die Seele ist nämlich keineswegs unsterblich. Es gibt eine tote Seele und dann wird ihr der Seele, dem Menschen Leben gegeben, dann wird zu einer lebendigen Seele und wenn dann der Mensch stirbt, wird es wieder eine tote Seele. Also, der erste Mensch wurde zu einer lebendigen Seele und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht. Oder auch ein lebensspendender Geist. Also Christus ist ein Geistwesen. Er wird hier als der Geist beschrieben. Er wird auch in 2. Korinther Kapitel 3 und Vers 17 und 18 als der Geist beschrieben. Ich mag an sich so diese Ausdruckweise nicht so. Es geht hier um ein Geistwesen. Sonst hat man vielleicht so die Idee von einem Geist, der da so herumspukt, das sind eigentlich dann Dämonen. Also da müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Aber in 2. Korinther 3 und Vers 17, der Herr, Jesus Christus, ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider. Und wir werden verwandelt in sein Bild wiederum. Von einer Herrlichkeit, wir haben schon eine gewisse physische Herrlichkeit, zu einer anderen, nämlich der göttlichen Herrlichkeit von dem Herrn, denn es ist Christus, der es tut, der Geist ist. Ach, wiederum, Christus wird hier als der Geist, ein Geistwesen beschrieben. Und wir werden ebenfalls Geistwesen sein, werden ebenfalls in seine Herrlichkeit verwandelt. Wir werden sein Bild, sein verherrlichtes Bild tragen. Aber auch Gott, der Vater, wird als der Geist oder ein Geistwesen beschrieben. Und wenn Christus gleich dem Vater ist, ja, hat der Vater dann auch einen physischen Körper mit Knochen und Haut? Johannes Kapitel 4 und Vers 24. Zunächst einmal möchte ich das hier kurz aus der revidierten Lutherbibel 2017 vorlesen. Johannes 4 und Vers 24. Gott ist Geist, heißt es hier. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und der Wahrheit anbeten. So übersetzen es die meisten modernen Übersetzungen. aber so übersetzen es nicht ältere Übersetzungen. Da wird nämlich Folgendes gesagt, zum Beispiel die Authorized Version sagt, Gott ist ein Geist. Nicht Gott ist Geist, Gott ist ein Geist. Mit anderen Worten, ein Geistwesen. So übersetzen es die Authorized Version, die American Standard Version, die English Revised Version, Webster's Bible Translation, die Geneva Bible und Young's Literal Translation. Aber auch im Deutschen gibt es die Elberfelder Übersetzung von 1905, die übersetzt, Gott ist ein Geist. Die Lutherbibel 1545 übersetzt ebenfalls, Gott ist ein Geist. Und Matthews Poole's Commentary sagt hierzu, Gott ist kein körperliches Wesen, bestehend aus Fleisch und Blut und Knochen, sondern er ist ein geistiges Wesen, der Vater der Geister. Nun, er zitiert die Stelle nicht, aber ich möchte sie in Hebräer Kapitel 12 und Vers 9 vorlesen. Also die haben das auch wieder total verkehrt. Verstehe nicht, dass Gott als ein Geistwesen Form und Gestalt haben kann. Aber interessanterweise wird er hier auch wiederum als ein Geistwesen beschrieben und verweist dann auf Hebräer 12 und Vers 9, wo gesagt wird, wenn unsere leiblichen Väter uns gezüchtigt haben und wir sie doch geachtet haben, sollten wir uns dann nicht viel mehr unterordnen dem Vater der Geister, damit wir leben. Nun, er bezieht sich hier nicht irgendwie auf Menschen, wie das hier in der Anmerkung gesagt wird, von Geist geprägte Menschen. Nein, es geht hier um Geistwesen. Er ist der Vater, er ist derjenige, der sie alle erschaffen hat, auch die Engel. Und so wird er hier der Vater der Geister genannt. Nun, Gott ist ein Geist, schreibt die Bounce Notes on the Bible Ausgabe. Gott ist ein Geist, also nicht nur Gott ist Geist, Gott ist ein Geist. Das ist ein Grund, warum Menschen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten sollten. Damit ist gemeint, dass Gott ohne Körper ist, wiederum diese falsche Idee. Natürlich ist er ohne physischen Körper, das schon. Damit ist gemeint, dass Gott ohne Körper ist, dass er nicht materiell ist oder aus Teilen besteht. Auch diese Idee, dass Gott nicht aus Teilen besteht, wenn man einen Körper hätte, auch einen geistigen wäre, der ein Körper, der aus Teilen besteht, Hand, Fuß, Arm und so weiter und so fort, das kann ja nicht sein, und der unsichtbar ist, an jedem Ort ist, rein und heilig ist, an jedem Ort. Also Gott ist jetzt an jedem Ort. Das ist diese falsche Vorstellung. Denn Gott hat Form und Gestalt. Gott hat einen geistigen Ort, einen geistigen Körper, möchte ich sagen. Kann nicht überall, zu allen Zeiten am gleichen Ort sein, er hat nämlich eine Gestalt. Wenn er auf seinem Thron im Himmel sitzt, ist er nicht gleichzeitig im selben Augenblick hier auf der Erde. Und Engel haben auch Form und Gestalt. Und wir sollen ja sein wie die Engel, wie wir noch gleich lesen werden, und werden dann genau in diesem Sinne aussehen wie sie, dass wir also verherrlichtes Aussehen haben, eine Gestalt haben, eine geistige Gestalt. Nun, wir hatten eine weitere Ausgabe veröffentlicht, der Q&As, Fragen und Antworten, mit der Überschrift »Reist Gott«. Also bewegt er sich von einem Ort zu einem anderen. Die biblischen Theologen, die also die Bibel interpretieren wollen, die sagen, nein, kann er ja nicht, er ist hier überall zur gleichen Zeitpunkt. Braucht er nicht reisen, ist hier und da und wo immer. Und wir sagen aber, Gott hat Form und Gestalt. Gott sagte, dass Mose die verherrlichte Gestalt des Herrn sah. Die verherrlichte Gestalt. Schauen wir uns das an, 4. Mose 12. 4. Mose 12 und Vers 8. 4. Mose 12 und Vers 8. Er sagt Gott, Jesus Christus, von Mund zu Mund rede ich mit ihm, offen und nicht in dunklen Worten, und er sieht den Herrn in seiner Gestalt. Schauen Sie, als Gott den Menschen erschuf, da sagte er, dass der Mensch nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes, geschaffen werden sollte. Nun, wiederum. Die Lutherbibeln, die sind nicht so deutlich, so ganz klar und deutlich in der Übersetzung. 1. Mose Kapitel 1, die Verse 26 bis 27, obwohl sie auch schon das irgendwo andeuten, aber man kann es natürlich klarer, sehr viel klarer übersetzen, wie ich das Ihnen gleich zeigen werde. Aber in 1. Mose Kapitel 1, Vers 26, da heißt es, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Nun, das wird jetzt sehr deutlich, nicht wahr? Die da herrschen über die Fische im Meer und so weiter und so fort. Vers 27, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. und schuf sie als Mann und Frau. Das ist nicht so ganz deutlich hier. Und so haben andere Übersetzungen es viel deutlicher gebracht. Die Schlachter Bibel 2000, die schreibt zu 1. Mose 1, Vers 27, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Also mit anderen Worten, wie der Mensch aussieht, ist eine physische Abbildung der geistigen Gestalt von Gott, der mit anderen Worten dann natürlich auch einen geistigen Körper haben muss. Arme, Beine und so weiter und so fort. Die Hoffnung für alle schreibt, so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild. Und wie auch Adams Sohn dem Adam gleich war, nach seinem Bilde geschaffen war in dem Sinne, so aussah wie Adam, 1. Mose 5 und in Vers 3. Und Adam war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn, ihm gleich und nach seinem Bilde, besser in seinem Bilde oder seinem Bilde gemäß, und nannte ihn Seth. Denn was hatten wir zuvor gelesen? Kapitel 5 und Vers 1, das ist das Buch von Adams Geschlecht. Als Gott den Menschen schuf, machte er ihn nach dem Bilde, besser in dem Bilde Gottes und schuf sie als Mann und Frau. Also genau die gleiche Konstellation wird hier dargestellt. Wir sagen in unserer Ausgabe über Reist Gott dann noch Folgendes. Gott wird unter anderem so beschrieben, dass er einen Kopf, Arme, einen Körper, Füße, Augen und Haare hat. Der Mensch ist in physischer Form der Gestalt Gottes nachgeschaffen. Er ist, wenn Sie so wollen, eine physische Widerspiegelung der Geistwesen, Gott des Vaters und Jesus Christus des Sohnes. Bitte beachten Sie auch, dass Christus als das geistige Ebenbild Gottes des Vaters beschrieben wird. Und wenn Christus das Ebenbild Gottes des Vaters ist, dann werden wir das Ebenbild von Christus sein. 2. Korinther Kapitel 4 und lesen wir Vers 4. 2. Korinther 4 und Vers 4. Nun, das Evangelium ist den Ungläubigen verdeckt, wie es hier heißt, denen, die verloren werden, denen der Gott dieser Welt, Satan, der Teufel, den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums, der guten Nachricht, der frohen Botschaft von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Die Elberfelder-Bibel sagt, welcher ist das Bild Gottes. Und wie wir das Bild des irdischen Adam getragen haben, werden wir das Bild des verherrlichten Jesus Christus ebenfalls tragen. Mit anderen Worten, er sieht aus wie Gott der Vater. Deshalb konnte er auch sagen, was konnte er sagen? Johannes 14, Vers 9. Er sagte, als er in menschlicher Gestalt war hier auf Erden, wer mich sieht, der sieht den Vater. Er war eben auch in physischer Hinsicht das Ebenbild des Vaters. Er war physisch dem geistigen Körper von dem Vater nachgestaltet, in dem Sinne. In dem Sinne. Und auf die gleiche Weise sagen wir, auf physischer Ebene, ist der Mensch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Ich möchte klar und deutlich sagen, Christus hat immer schon existiert. Es geht nicht darum, dass Christus erschaffen worden sein soll. Er war immer schon ein Geistwesen zusammen mit Gott, dem Vater. Aber als er dann zu einem Menschen wurde, hatte er dann eine physische Erscheinung, eine physische Ausstrahlung, eine physische Gestalt, die dem geistigen Körper des Vaters nachgebildet war, in dem Sinne. Ich hoffe, Sie verstehen, wie ich das jetzt hier meine. Und so lesen wir auch Folgendes. David kam nicht zu dem Schluss, dass Gottes wundersame Allgegenwart darauf zurückzuführen sei, dass Gott überall wie eine formlose Wolke ist, ohne jedwede Gestalt. Er wusste es besser. Gott, der Vater und Jesus Christus sind beide Geistwesen. Sie haben beide Form und Gestalt. Aber es ist eine aus Geist bestehende Gestalt. Aber der Heilige Geist ist kein Wesen, das ist auch wichtig zu begreifen, sondern er ist die von Gott ausgehende Kraft. Sie können das in vielen Stellen nachlesen. Micha Kapitel 3 und Vers 8. Wo von Gottes Geist als Gottes Kraft gesprochen wird, auch in Lukas 4 und Vers 14. Wir sagen, durch die Kraft des Heiligen Geistes Gottes werden Dinge erschaffen. Und Gottes Heiliger Geist hat keine Form und keine Gestalt, das ist richtig. Mit anderen Worten, Gottes Heiliger Geist existiert nicht in einer körperlichen Form. Und auf diese Weise kann natürlich Gott durch seinen Geist überall sein, zur gleichen Zeit, überall. Aber er ist eine Persönlichkeit, ein Geistwesen mit Form und Gestalt. Und er ist überall, wie ich hier sagte, durch seinen Geist. Aber schauen Sie, Engel sind auch Geister oder Geistwesen. Wir lesen das in Hebräer Kapitel 1. Hebräer Kapitel 1 und in Vers 14. Er spricht jetzt hier von den Engeln. In Vers 13 hat er gesagt, zu welchem Engel hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deine Füße lege. Vers 14, sind sie nicht allesamt dienstbare Geister, Engel, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die ererben sollen die Seligkeit oder das Heil. Und eine weitere Stelle, die Engel als Geister oder Geistwesen identifiziert, findet sich in Offenbarung Kapitel 1 und in Vers 4. Offenbarung 1 und Vers 4. Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asia, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war, der da kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und die werden dann nachher auch als Engelwesen dargestellt und identifiziert. In diesem Sinne werden wir wie die Engel sein, aber nur in diesem Sinne. Wir werden keine Engel sein, wir werden über Engel herrschen sogar. Aber was die geistige Komponente angeht, Engel sind Geistwesen, die aber Form und Gestalt haben, die sich manifestieren können, auch physisch. Und in diesem Sinne werden wir wie die Engel im Himmel sein. Lukas Kapitel 20, die Verse 35 und 36. Wir werden keine Körper haben, die nach wie vor Haut und Knochen haben. Ich meine, das ist ein totaler Unsinn, ein Unfug, überhaupt so etwas zu denken. Lukas 20, die Verse 35 und 36. Welche aber gewürdigt werden, sagt Christus, jene Welt zu erlangen, die neue Welt, die zukünftige Welt, das Reich Gottes und die Auferstehung von den Toten, die werden weder heiraten noch sich heiraten lassen in physischer Hinsicht, denn sie können fort auch nicht mehr sterben, denn sie sind den Engeln gleich. Also sie sind aber Gottes Kinder, weil sie Kinder der Auferstehung sind. In diesem Sinne sind sie Engeln gleich, sie können nicht mehr sterben. Sie sind verherrlicht, in dem Sinne, sie haben die Herrlichkeit, die auch Engel haben. Sogar noch eine höhere Herrlichkeit. Aber schauen Sie, das wird hier klar und deutlich gesagt. In Lukas Kapitel 9, da wir im Buch Lukas sind, schauen wir uns einmal Vers 26 an. Lukas Kapitel 9 und Vers 26. Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, Lukas 9, Vers 26, dessen wird sich der Menschensohn auch schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der Herrlichkeit des Vaters und der Herrlichkeit der heiligen Engel. Nun, ich habe jetzt das Wort Herrlichkeit zweimal ergänzt, um es deutlich zu machen, was hier gesagt wird, aber klar und deutlich wird hier gesagt, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Also es wird die Herrlichkeit sein, die Geistwesen haben. Natürlich hat ein Geistwesen, das dann ein Gottwesen sein wird, eine höhere Herrlichkeit, größere Herrlichkeit in dem Sinne als die Engel, aber gleichwohl haben sie die Herrlichkeit. Was sagt uns Jesus Christus über unsere Zukunft? In Johannes Kapitel 10, die Verse 34 bis 36. Johannes 10 und Vers 34. Jesus antwortete ihnen, steht nicht geschrieben in eurem Gesetz, ich habe gesagt, ihr seid Götter, er spricht hier Menschen an, aber die das Potenzial haben, zu Gottwesen zu werden. Wenn jene Götter genannt werden, zu denen das Wort Gottes geschah, und die Schrift kann doch nicht gebrochen werden, sie kann sich nicht widersprechen. Wenn es also heißt, dass Gott den Menschen zu seinem Ebenbild erschaffen hat, nach seinem Ebenbild, in seinem Bild, aber zunächst einmal physisch, aber mit dem Potenzial, das geistige Ebenbild Gottes zu werden. Und wenn es hier heißt, dass bereits Menschen als Götter beschrieben werden, aber jetzt in physischer Hinsicht, aber mit dem Potenzial, zu Gottwesen zu werden. Und die Schrift kann sich nicht widersprechen, sagt Christus hier. Dann sagt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt in die Welt gesandt hat, du lästerst Gott, weil ich sagte, ich bin Gottes Sohn. Mit anderen Worten, er macht klar und deutlich, dass dies genau die Lehre der Bibel ist, im Alten wie auch im Neuen Testament. Und noch einmal gesagt, wir sollen die Herrlichkeit erlangen, die Christus hat. In 2. Thessaloniker, Kapitel 2. 2. Thessaloniker, Kapitel 2 und Vers 14. Da heißt es, dass wir eben Erstlinge sind, Vers 13, wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr, achten Sie darauf, die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Wir sollen die Herrlichkeit erlangen, die Christus hat. Hebräer Kapitel 12. Hebräer Kapitel 12 und Vers 10. Das hatten wir zwar eben schon gelesen, aber ich lese es noch einmal in diesem Zusammenhang. Denn jene haben uns gezüchtigt, wenige Tage nach ihrem Gutdünken. Dieser aber tut es zu unserem Besten, auf dass wir an seiner Heiligkeit Anteil haben. Ja. Gott will seine Heiligkeit uns geben. Christus will seine Heiligkeit uns geben. Nicht, dass er sie dann von sich wegnimmt, sondern er will, dass wir eben die gleiche Heiligkeit haben und die gleiche Herrlichkeit haben, die sie haben. Letztendlich geht es darum, dass Gott sich durch den Menschen vermehren will, reproduzieren will. Und was werden wir sein, wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir das Reich Gottes betreten haben, Eingang gefunden haben ins Reich Gottes? Und denken Sie daran, dass wir bereits gelesen haben, Fleisch und Blut können das Reich Gottes gar nicht ererben. Nun, in Johannes Kapitel 3, da sagt uns Christus, was wir sein werden. Johannes Kapitel 3, Vers 6. Verherrlichte Christen mit einem physischen Körper, der aber nicht mehr physischen Beschränkungen unterworfen ist. Ist das das, was damit gemeint ist? Johannes 3, Vers 6. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Komplett, vollständig. Geist. Nicht Geist mit einem physischen Körper. Geist. Geistwesen. Aber mit einem geistigen Körper. Wie auch Gott ein Geistwesen ist mit einem geistigen Körper. Wie auch Christus ein Geistwesen ist mit einem geistigen Körper. Und so werden auch wir Geistwesen sein mit einem geistigen Körper. Aber wir werden Geist sein. Total und vollständig. In Römer Kapitel 8 wird der grandiose Meisterplan von Gott deutlich. Und wenn wir heute vielfach Probleme haben, und die haben wir natürlich alle in diesem Leben, und wenn es nicht so klappt, wie man sich das vielleicht vorstellt, die Zeiten werden ja auch nicht unbedingt besser werden, dann denken wir daran, was Gott uns sagt. Er hat ein Ziel für uns, eine Absicht, einen Plan. Und er wird alles tun, was er kann, um diesen Plan in uns zu verwirklichen. Nun, wir müssen mitspielen. Wir können uns natürlich auflehnen, aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja diesen Plan in uns verwirklicht sehen. Und so lesen wir in Römer Kapitel 8 und in Vers 23. Nicht aber allein sie, es geht hier um die Schöpfung, das gesamte Universum, nicht aber allein sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben. Wir seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft. Oder wie andere Übersetzungen es auch haben, wie nach der Sohnschaft. Die Neue Lutherbibel 2009 bringt es so, die Elberfelder Bibel, die Mengebibel, die alle bringen das so. Wir sehen uns nach der Sohnschaft. Was ist diese Sohnschaft? Der Erlösung unseres physischen Leibes. Es geht nicht um den geistigen Leib, natürlich nicht. Es geht um den physischen Leib. Wir sind dann davon erlöst, abwesend von diesem physischen Leib. Wir sind ein Geistwesen mit einem geistigen Leib. Schauen Sie, das ist wichtig auch zu begreifen, denn einige der englischen Bibeln, die übersetzen hier nicht, dass wir uns sehen nach der Kindschaft oder der Sohnschaft, sondern dass wir adoptiert sein, dass Gott uns als unsere oder als seine Kinder adoptiert hat. Nicht wirklich seine Kinder, sondern ungefähr nur so wie. Nein, es geht hier um die buchstäbliche Vermehrung Gottes durch den Menschen, sodass wir Gottwesen werden, buchstäblich wiedergeborene Gottwesen, nicht nur irgendwo angenommene. Adoptierte Wesen, die vielleicht so ein bisschen Gott ähnlich sind, aber nicht wirklich Gott sind. Es geht darum, dass wir Gottwesen sein sollen. Und wenn also jetzt 1. Korinther 15 davon spricht, dass wir geistliche Körper haben oder einen geistlichen Leib haben werden, besser einen geistigen Körper oder einen geistigen Leib, dann bedeutet dies, wir werden aus Geist bestehend. Wir werden mit einem aus Geist bestehenden Körper oder Leib ausgestattet sein, einem Leib ohne Knochen oder Fleisch. Denn Gott der Vater und Jesus Christus, beides Geistwesen, aus Geist bestehend, die haben auch geistliche Leiber, aber geistliche Leiber im Sinne, dass es geistige, aus Geist bestehende Körper oder Leiber sind. Und so werden auch wir total Eingang finden in die Familie Gottes. Welche klare und deutliche Aussage die Bibel doch dazu trifft. Und warum es so viel falsche Ideen gibt, das hatten wir bereits eben schon gelesen. Es ist der Gott dieser Welt, der die Menschen verblendet hat, sodass sie die Wahrheit des Evangeliums, der frohen Botschaft, der guten Nachricht vom Reich Gottes nicht begreifen können. Ich hoffe, dass sie aber die Wahrheit verstehen und dass sie sich auf diese zukünftige Realität vorbereiten, die in vielleicht nur sehr wenigen Jahren für sie Wirklichkeit geworden sein wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.